Problem ist die Veröffentlichung im Internet.
Delamar, Musify Your Life.
Hallo und herzlich willkommen zum Delamar Podcast auf www.delamar.fm, der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Sansegundo und bei mir sind die bezaubernde Maria Kimberly Hühn.
Einen wunderschönen guten Abend in gewohntem mittigem Klang.
Und unser Hexer, der Matthias Müller.
Yeah, Hexer, geil. Film von Edgar Wallace. Hallo Internet, hallo Carlos.
Gut, dass ich nicht die Parodie da drauf.
Was geht hat gefehlt.
Was geht, genau. Ja, ich war so perplex. Der Hexe, Wahnsinn.
Ja, ist der Wahnsinn. Ich habe mich selbst überrascht. Wie geht's euch?
Blendend.
Ja, das Wetter ist doch super. Und wenn jetzt einer von denen, die unseren Podcast hört, sich über das Wetter beschwert und hat sich vorher über die Kälte beschwert, dann wird er gedisst. Ja, also,
was heißt denn gedisst dann? Dann wird der Himmel auf ihn fallen.
Ja, ich habe so viele Leute auf Facebook, die haben die ganze Zeit gejammert, was für ein schlechtes Wetter wir haben. Und jetzt rufen sie alle so, oh, ist das heiß, ist das heiß. Ist das super, mein Gott.
Nein, das ist Deutschland, so sind wir hier. Ja, das betrifft uns ja alle selbst auch, aber whatever. Begrüßen wir den Chat. Herzlichen Dank fürs Einschalten am Montagabend, am sonnigen Montagabend. Eben bin ich noch mit offenen Fenstern sozusagen hierher gefahren. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, auch wenn es heute ein wunderbares Feuerwerk geben wird, hier in Darmstadt zum Heinerfest. Wir haben als Thema heute Q&A, das heißt, wir haben ein paar Fragen eingepackt. Wir machen eine etwas kürzere Version von Sendung heute, weil ich in 4 Tagen in Urlaub fliege und, nee, 3 Tage, glaube ich, sind's. Auf jeden Fall habe ich relativ wenig Zeit, muss noch so viel tun und es tut mir leid, aber muss heute ein bisschen kürzer treten. Jedenfalls, wir haben ein paar Fragen eingepackt. Wenn wir da schnell durch sind, können wir auch noch aus dem Chat die eine oder andere Frage mit reinnehmen. Aber ich glaube, wir hatten vor ein paar Wochen hatten wir schon so eine Fragerunde gemacht. Jedenfalls, bunte Mischung heute Abend. Feedback gab es keines. Und zwar weil, oder ich vermute, es gab kaum welches. Ich habe ja die Kommentare ausgeschaltet gehabt.
Ja.
Das ist, weil die bösen Spammer da draußen unseren Server irgendwie total in die Knie gezwungen haben. Und da kam irgendwie einfach zu viel Müll rein. Ich musste sie eine Zeit lang wegschalten. Jetzt ist auch Ruhe eingekehrt. Leider, weil ich es erst vor einem Tag, glaube ich, wieder freigeschaltet habe, ist auch natürlich Ruhe bei den Kommentaren. Deswegen gibt es kein Feedback. Ich weiß nicht, auf iTunes habe ich nicht geschaut. Schande über mich. Kann ich gleich mal nebenher machen, während ihr so ein bisschen Schwank aus eurer Jugend erzählt.
Ja. Am Anfang erschuf ich Himmel und Erde. Nein, das war ein anderer.
Das war Otto.
Ja, richtig. Der hat das Zitat sofort erkannt.
Otto.
Genau, wir machen Zitate-Raten.
Otto, auch nicht schlecht. Ich kann ja vielleicht könnte einer von euch mal kurz irgendwie reingucken in iTunes.
Ja.
Weil ich verstehe das neue iTunes hier irgendwie nicht. Ah doch, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. Moment, guck mal, ob ich das auf dem iPhone überhaupt hinbekomme, weil doch jetzt diese Podcast-Applikation bla ist. Übrigens, wem wie mir diese Podcast- oder Podcast-Applikation von Apple tierisch auf den Keks geht, der sollte sich mal Downcast angucken. Ich habe jetzt einfach beschlossen, ich benutze iTunes und das iPhone nicht mehr mit dem normalen Weg. Die haben ja, ursprünglich war das ja in dem iPod, in der iPod-App drin. Dann haben sie das ausgelagert in die Podcast-App. Und dann haben sie es wieder rückgängig gemacht. Da war ich ganz froh, habe ich gesagt, okay, das mache ich mit. Finde ich geil, wieder zurück im iPod drin. Und jetzt haben sie beim letzten Update das wieder zurück in die Podcast-App. Und jetzt habe ich gesagt, ihr könnt mich echt wie. Und haben mir jetzt eine Downcast besorgt, 1,79 Euro. Und das ist jetzt einfach deutlich interessanter, ja.
Und was ist das, wenn ich fragen darf, ganz kurz?
Das ist eine Applikation, mit der du Podcasts runterladen kannst. Die ist halt unabhängig.
Okay, ja. Aber nur für die Casts, jetzt nicht für die Musik. Jetzt sage ich auch schon Casts, mein Gott.
Ja, das heißt auch Podcast.
Ja, Entschuldigung.
Hier.
Aber okay, dich. Also das heißt, das nimmst du jetzt wirklich nur als Satz für diese App, nicht für die Musik, also nicht für den iTunes.
Genau. Nee. Also iTunes benutze ich weiter für die Musik, aber wenn es hier um solche Pod-Geschichten geht, es ging mir einfach auf den Keks, dass ich ständig irgendwie 40 ungehörte Pods hatte.
Mhm.
Und da habe ich es jetzt irgendwie extern und die werden hoffentlich nicht so einen Schmarrn machen. Gut, was haben wir Neues auf Delamar gehabt? Wir haben veröffentlicht vor 2 Tagen Delamar Guitar Folge 20, Thema Übungsverstärker und Baby-Amps. Eine geile Folge. Ich finde es krass, dass sie Baby-Amps nennen, was ich schon schlimme Lautmacher finde. Aber das ist ein anderes Thema.
Du hast früher über Brüllwürfel genannt.
Ja. Dann hatten wir einen Artikel zum Thema Top 5 Fehler beim Verwenden von Hall. Reverb bei der Abmischung, der kam ganz gut an, hatte ich das Gefühl und man streitet sich drum, ob jetzt die Definition von Pre-Delay in dem Artikel richtig oder falsch ist. Matthias, da kannst du mir bei Gelegenheit reinlesen und sagen, was wir jetzt ursprünglich als letztes gesagt hatten in den Pods, die wir dazu gemacht hatten.
Ich werde mal schauen nach den Kommentaren, werde meinen Senf dazugeben.
Unbedingt, unbedingt. Es sind schon 34 Lesermeinungen darunter. Also Der Artikel ist ja nicht ganz neu. Ich habe den nur ein bisschen überarbeitet und wieder nach vorne gestellt. Da hatte auch einer gefragt, warum schon Kommentare von 2007 drin wären. Aus genau dem Grund, der Artikel ist halt nicht ganz neu. Aber ich finde, manchmal bringt es einfach mal wieder, oder ist es ganz schön, alte Artikel irgendwie nach vorne zu holen.
Wenn er relevant hat, klar, warum denn nicht?
Ja, am Top 5 Fehlern von Reverb ändert sich ja nichts.
Nee,
ein weiterer Artikel, der sehr interessant ist, den ich sehr interessant fand, ist Mixdown, der ultimative Tipp für bessere Ergebnisse. Darauf bin ich gekommen, nachdem wir das letzte Mal über das Thema Mixdown gesprochen haben.
Ne? Ja. Schade, dass da keine Kommentare. Ich glaube, da wären 1000 Kommentare gekommen unter dem.
Unter dem?
Ich meine, unter dem Mixdown-Podcast meinte ich.
Ach so. Ja. Hey. Liebe Hörer, jetzt könnt ihr wieder Kommentare schreiben.
Ah ja, genau. Jetzt schreibt wieder fleißig Kommentare. Bitte.
Genau. Unbedingt. Genau, das hat es gegeben. Neues auf Delamar. Ansonsten, es gab keine Spenden, sonst keine Vorkommnisse. Wir sind auf YouTube, Twitter, Facebook und...
bald im Urlaub.
Genau, bald im Urlaub. Vielen Dank dafür. Ja, geil. Aber ich werde leider Arbeit mitnehmen müssen dieses Jahr. Nicht ganz so schön. Genau. Damit kommen wir zum Thema der heutigen Sendung, nämlich Q&A. Das heißt, wir haben Fragen und Antworten vorbereitet und ich lese die einfach vor und dann könnt ihr antworten.
Okay.
Hau rein.
Das ist ein ganz neues System, oder? Haben wir noch nie gehabt. Ja. Liest einer von euch eigentlich im Chat mit?
Ja. Ich lese gerade bei iTunes mit.
Bei iTunes, okay. Haben wir neues Feedback bekommen
auf iTunes? Ich bin zu blöd, nach Datum zu sortieren.
Rechts.
Der letzte.
Rechts auf der Seite.
Ist, glaube ich, aber wenn ich das richtig sehe, vom Delamar-Fan.
Den hatten wir. Genau.
Den hatten wir schon.
Aber nochmal ein Gruß an den Delamar-Fan. Dankeschön für die Rezension in iTunes.
Genau.
Und wir freuen uns über weitere Rezensionen. So, von Daniel Kranz kommt folgende Frage. Wüssten Sie vielleicht, wo man Bilder von Frequenzen der verschiedenen Instrumente finden kann? Ich bräuchte diese als Referenz, um sehen zu können, wie ich ideal mit dem Equalizer meine eigenen Instrumente bearbeiten kann und direkt erkenne, ob in meinen gewählten Instrumenten im Mix irgendwas im Groben nicht stimmt.
Das ist lustig, dass die Frage kommt, weil ich glaube, so habe ich damals vor 5 Jahren Delamar gefunden. Also, weil da gibt es eine Frequenztabelle und da steht auch dann delamar.de irgendwie, hast du da richtig reingepflegt, ne? So,
richtig, natürlich.
Und ich glaube, damit habe ich Delamar gefunden. Also deswegen die Antwort, ja, gibt es von vielen verschiedenen, aber die beste gibt es natürlich nur von uns. So.
Ja, es gibt da tatsächlich was Frequenztabelle oder Frequenzbereiche heißt bei uns. Das ist ganz nice. Es gibt aber auch eine Webseite, die finde ich auch sehr gut. Sagen wir es mal so, um nicht zu sagen, dass sie besser wäre. Independent Recording. Independentrecording.net. Da findet man das Interactive Frequency Chart. Das ist nämlich ein interaktives.
Das ist das Coole daran, ja. Du kannst wirklich rumklicken. Das ist total hammergeil gemacht.
Ja, also das ist natürlich einfach richtig luxuriös gelöst. Und das kann man auf jeden Fall weiterempfehlen. Da auch ganz ohne Neid und sowas. Und wer was zum Ausdrucken haben will, kann halt unsere Frequenztabelle, unsere Frequenzbereiche sich runterladen. Muss man einfach mal suchen, Frequenztabelle, Frequenzbereiche auf Delamar. Aber generell wieder der Hinweis, ihr solltet unbedingt hinhören, nicht hinschauen. Weil ich kenne das von mir, man ist so schnell geneigt, mehr hinzuschauen als hinzuhören.
Es gibt auch ganz verschiedene Sachen. Ich weiß nicht, ob das bei der von Maria, was sie gerade vorgestellt hatte, ob das da auch dran ist, sondern es gibt so mit unten so eine Klavier-Tastatur und dann werden die Frequenzen nochmal so angezeigt bei den verschiedenen Sachen. Das finde ich auch ganz spaßig. Und
das ist da auch so, ja.
Genau, sehr hilfreich, wenn du weißt, in welchen Frequenzspektren zum Beispiel dann eine Geige spielt oder so, auf welchen Tasten du die dann auch mit dem Synthesizer mit den verschiedenen spielen kannst, ist auch ganz hilfreich sowas.
Ja, was ich auch ganz spannend finde, ist, die haben, wenn du dann halt in diesem Bild rumklickst, haben sie rechts die sogenannte Ear-Sensitivity-Kurve, also wo du quasi siehst, was das Ohr eigentlich wahrnimmt. Und dann wird genau dieser Bereich immer farbig in dieser Kurve unterlegt von dem Instrument. Dann siehst du, ob das überhaupt fürs Ohr von Relevanz ist auch und so. Das ist ganz spannend gemacht.
Ja, genau. Daniel, ich hoffe, damit haben wir dir ein bisschen helfen können. Und weiter geht's mit einer Frage von Dirk Kuckertz. Oder Kuckertz.
Yeah. Hallo Dirk.
Hallo Dirk, genau.
Du bist in der
Hallo
Show.
Dirk. baue gerade mein Studio um. Es gibt hier keinen Glaser, der auch nur im entferntesten etwas mit einem Regiefenster anfangen kann. Selbst die Seite vom Patentamt bekommen die Glaser hier nicht gepeilt. Viele Bilder und Anleitungen aus dem Netz verstehen sie auch nicht. Die Glaser hier verstehen den Sinn eines Regiefensters nicht einmal. Und was er wissen möchte, ist, ob wir Tipps für ihn haben, wo er sich so ein Regiefenster besorgen kann oder einbauen lassen kann.
Also, ich habe es ja selber gemacht. Also nicht das Fenster, aber das Fenster kriegst du natürlich beim Glaser. Da musst du, ein Glaser will von dir einfach nur wissen, X mal Y und halt die Tiefe, also die Dicke vom Material selbst. Und wenn du da Hilfe brauchst, wir hatten mal einen Podcast zum Thema Drumkabinen bauen. Da war ich noch frech jung dabei. Das muss irgendwo unter 100 sein, irgendwann auf jeden Fall.
Pound 70, glaube ich. Ja.
Da haben wir, glaube ich, auch über, hatte ich auch was zu den Dicken der Scheiben gesagt. Allerdings, ich würde halt bei sowas immer Doppelscheiben mit Luft dazwischen empfehlen. Also, dass du quasi zwei Scheiben machst mit einer entsprechenden Dicke und dazwischen halt nochmal Luft lässt. Und die tust du einfach einkitten in den Rahmen von dem, wo du es halt reinhaben willst. Das ist kein Teufelswerk, das festzukitten, eine Scheibe. Aber ich sag gleich, diese Scheiben sind echt teuer. Also auch wenn du die einfach nur eine stinknormale Scheibe beim Glaser machen lässt, weil umso dicker die werden, umso teurer werden die auch.
Was wichtig ist, wollte ich auch gerade sagen, dass die schräg stehen, damit keine stehenden Wellen entstehen können.
Deswegen, auch das im Drum-Podcast, genau.
Übrigens Sendung 88 habe ich gefunden. Also ich würde halt auch generell sagen, oder mein Tipp wäre, es gibt ganz, ganz fantastische Studiobau-Dienstleister in Deutschland, unter anderem den Markus Bertram im Norden oder hier bei uns in Darmstadt, in Weiterstadt, der Thorsten Walter. Ich vermache gerne da nochmal den Kontakt irgendwie hinzu und dann kannst du die Leute mal anrufen. Na klar, die wollen natürlich auch Geld für ihre Beratung haben, aber ich glaube, das kostet nicht die Welt. Also was sie da haben wollen. Geht.
Wenn man nicht selber sich schon das Wissen richtig angeeignet hat, also es gibt viele kleine Stolperfallen, die man da machen kann und es ist nicht verkehrt, sich da Rat zu holen bei jemandem, der wirklich Studios baut.
Also das Spannende ist, und da gebe ich dir natürlich, um das zu unterstützen, was du gesagt hast, das Spannende ist, dass natürlich gerade so die Stellen, wo die Scheiben und wo die Türen sitzen, meistens so viel falsch gemacht werden kann, dass da so viel Lautstärke entsteht, dass der ganze Raum, den du außenrum gebaut hast, hinfällig ist. Ja. Also weil einfach da irgendwie dann doch irgendwie der Schall übertragen wird oder durchkommt. Da sollte man auf jeden Fall mal eine Skizze sich machen lassen oder selber versuchen, irgendwie dann das von jemandem mal zumindest anschauen zu lassen, der sich damit auskennt. Das stimmt, ja.
Genau, gut. Also, ich hoffe, Dirk, wir konnten dir da ein bisschen mit weiterhelfen. Die Kontaktdaten, ich habe hier deine E-Mail, sende ich dir nochmal nach. Ansonsten melde dich gerne nochmal bei uns. So, die dritte Frage kommt von, ich hoffe, ich spreche das jetzt auch richtig aus, Václav Lobpreis. Und er fragt, hallo, habe einen neuen PC bauen lassen mit Win 7 64-Bit, alles alte Cubase, genau. Das alte Cubase VST arbeitet nicht mehr, bin an der Soundkarte Alesis IO 4 interessiert und meine Frage lautet, ob die relativ alte mitgelieferte Software Cubase LE 5 unter Windows 7 und 64-Bit funktioniert oder ob man neue Treiber finden muss und wenn ja, der Rest ist nicht ganz so wichtig, weil ich meine, Treiberadressen kann man sich raussuchen. Es gibt da so eine Sache, die nennt sich Google und Suchmaschine, gibt es auch von Microsoft, nennt sich Bing und es gibt noch irgendeins.
Ja, nee, kriegen wir Treiberadressen. Schon hin. Also nur ganz kurz zum Thema Treiber, weil das ist mir gerne ein Missverständnis. Die Treiber sind nicht von Cubase, die Treiber sind von den Soundkarten, also von der Hardware, die dein Betriebssystem unterstützen soll. Das hat mit Cubase nichts zu tun in dem Fall.
Genau.
Was er oder als Problem hat, ist eher das Thema, ob die Software, die er hat, auf einem 64-Bit-Betriebssystem läuft. Da geht es eher darum, es gibt halt zumindest bei der Sonar-Welt, ich komme ja aus der Cakewalk-Welt, ist es so, es gibt halt Versionen, die nur auf 64-Bit-Betriebssystemen laufen und ältere Software werden halt von 64-Bit-Betriebssystemen nicht unterstützt. Da müsste ich jetzt aber natürlich genau reingucken, wie es bei Cubase LE 5 ist. Das ist die Frage dann.
Dasselbe Problem haben wir jetzt auch gerade bei Pro Tools 11, das ja rausgekommen ist. Es gibt jetzt viele Plugins, die jetzt erstmal nachgeliefert werden müssen, die nämlich auf 64-Bit, also auf AAX 64-Bit rauskommen müssen, damit sie dann wieder benutzbar sind in Pro Tools 11. Und da kann ich gleich auf eine Frage, die im Chat eingehen. Da fragt nämlich jemand, ob auf AX64 schon Vienna Ensemble rausgekommen ist und muss ich sagen, meines Wissens noch nicht. Aber da gibt es aber auch von Avid gibt es da eine Seite und die sind im Moment, halten diese erstaunlich aktuell. Einfach mal auf der Avid-Seite gucken, auf Pro Tools und dann Plugins und da sind im Moment wirklich alle aufgelistet, die es im Moment gibt. Also die im Moment auf 64-Bit und damit Pro Tools 11 kompatibel sind.
Genau, gut, ansonsten jetzt würde ich noch
zu
sagen...
Zu ihm noch ein ja. Satz gerade vielleicht. Hm? Ich habe gerade mich noch mal kundig gemacht. Also grundsätzlich läuft Pro Tools LE5 unter Windows 7 64-Bit. Allerdings, QoS mache ich ja genau. Allerdings musst du dir ein Update ziehen und zwar mindestens auf die Version 5.11, also 5.1.1, weil damit wurde die Kompatibilität erst zu Windows 7 hergestellt. Also da musst du mal gucken bei Steinberg.
Aber welche Version?
5.1 hatte er ja, ne? Mhm. Und du brauchst aber mindestens 5.1.1, das ist ein Update gewesen, dass die Kompatibilität dann zu Windows 7 damals hergestellt hat.
Okay, war das kostenpflichtig oder konnte man das damals war es noch nicht so?
Kannst du jetzt auch immer noch runterladen auf dem FTP von Steinberg. Einfach mal bei Steinberg suchen im Forum, da gibt es den direkten Link zum FTP von Steinberg. Das kannst du, also das Update, das du runterladen kannst, heißt 5.1.1.120.
Und jetzt fdp.steinberg.net ist der FTP-Server.
Genau, /download/Cubase LE5 und dann habt ihr das.
Genau, und ansonsten ist es so, ich denke, eine Version 5 kann auf jeden Fall noch mithalten mit Windows 7. Da dürfte nicht viel.
Naja, wie gesagt,
mit dem Update eben. Genau. Von Andreas kommt folgende Frage. Ist es legal, in Deutschland Coverversionen bekannter Lieder auf Plattformen wie YouTube hochzuladen, solange man keinerlei Einnahmen damit hat? Ist eine beliebte Frage, oder? Ist es erlaubt oder nicht?
Es ist eine öffentliche Aufführung und damit GEMA-pflichtig. Es ist natürlich irgendwie erlaubt, aber du musst halt eine Abgabe zahlen.
Nee. Ich glaube, YouTube muss die Abgabe zahlen und das ist das Problem.
Da sind sie ja, also das ist ja das, wo sie gerade streiten. Genau. Also ich glaube, es wird darauf herauslaufen, dass der es hochgeladen wird, irgendwann dafür zur Kasse gebeten wird und dass YouTube sich da irgendwie rauswinden wird. Aber gut, das ist noch nicht geklärt, aber ich würde da Achtung walten lassen. Also du hast da nicht die Rechte dran. Du kannst natürlich Veranstalter werden, dann bist du Veranstalter, du machst eine öffentliche Veranstaltung im Internet und dann bist du GEMA-abgabepflichtig. Und je mehr das dann zuklicken und zuschauen, umso größer wird natürlich deine Abgabepflicht sein.
Also es ist rechtlich tatsächlich so, dass es in Frage steht, ob Matthias recht hat mit der Sache, dass am Ende des Ganzen, ich glaube, wir hatten das auf der Music Biz Madness, ne?
Ja.
Hatten wir das gehört, ob das offen ist. Und seither habe ich es noch einmal gelesen in einem Artikel. Und generell ist es so, du darfst halt nicht einfach Songs anderer Leute irgendwie veröffentlichen.
Und ohne die Rechte.
Ja, genau, ohne die Rechte. Genau, und dann ist es auch unabhängig davon, ob du Einnahmen hast. Also ich meine... Du kannst ja nicht auch einfach ein Auto klauen, damit rumfahren und es wieder zurückstellen und sagen, ja, ich hatte ja keine Einnahmen damit. Es ist trotzdem illegal, es zu klauen.
Ja. Also ich bin jetzt auch nicht ganz sicher, ob meine Erklärung hundertprozentig rechtlich sicher ist, aber natürlich würde ich mich da nochmal mit einem Anwalt in Verbindung setzen.
Aber ich finde schon, dass das richtig ist, was du sagst. Also ich wollte nur ergänzen, dass im Moment die Sache halt noch nicht geklärt ist zwischen GEMA und YouTube und deshalb YouTube's auch schon sperrt, sobald es von der GEMA erfährt, dass es da ist. Aber rechtlich gebe ich dir recht, ja.
Ja, also generell muss man halt einfach ein bisschen vorsichtig damit sein und nicht damit rechnen, dass man da, nur weil man keine Einnahmen hatte, irgendwie
das rauskommt
aus der Sache.
Ja, das ist ja genauso wie wenn du eine Bank überfällst, aber erbeutest kein Geld. Dann ist es ja trotzdem.
Wir müssen, glaube ich, mal wieder eine Urheberrechtsfolge machen. Ich merke schon, weil es gibt einen Unterschied zwischen Kopieren. Beim einen nimmst du was weg und beim anderen tust du ein Duplikat anlegen. Aber das ist eine eigene Folge, glaube ich.
Ist trotzdem eine Sache, die du gemacht hast. Egal, ob es irgendwelche Konsequenzen gibt. Wenn du jemanden ein Bein stellst und er fällt nicht hin, hast du ihm trotzdem ein Bein gestellt. Da gebe ich dir recht. Ob jetzt der Vergleich mit Postraub oder Bankraub sein muss.
Ich höre das halt sehr oft. Ich höre halt sehr oft in dem Urheberstreit, gerade auch so mit Bildern und so, kriege ich das halt auch oft mit. Es wird ja gerade bei Facebook extrem viele Bilder ja auch gerne verwendet so oder einfach geteilt, wo du überhaupt gar keine Rechte dran hast, ja, die irgendjemand mal geteilt hat, wahrscheinlich auch ohne die Rechte dafür zu haben. Ich nehme mich da auch gar nicht raus, aber eigentlich ist es alles illegal. Ja. Und es ist aber kein Klauen, sondern es ist ein Vervielfältigen. Das ist aber ist eine Eigenschaft.
Ja, genau. Aber es ist halt eine, nicht nur eine Vervielfältigung, das Problem ist die Veröffentlichung im Internet.
Ja.
Das ist wie, als würdest du eine Veranstaltung irgendwie machen, da Leute irgendwie zu einladen. Deswegen ist also, ich würde generell sagen, nein, mach's nicht. Und ansonsten, wo kein Kläger ist, ist kein Richter, aber das haben wir nicht gesagt.
Aber wo ein Kläger ist, da ist richtig Kohle. Da muss ich echt ganz laut schreien, gerade was Urheberrechtsverletzungen angeht. Ich kriege das bei Bildern mit und das wird bei der Musik auch nicht mehr lange dauern. Weiß nicht, wie es bei YouTube ist, aber bei anderen Plattformen, es gibt Anwaltskanzleien, die haben sich sogar darauf spezialisiert.
Oh, wir hatten einen in Darmstadt dafür.
Ja, ich weiß. Und die bitten richtig zur Kasse.
Definitiv, vorsichtig würde ich mit umgehen. Alex Becker stellt uns folgende Frage. Mich würde mal brennend interessieren, was eure Meinung zu Online-Mastering ist. Für meine Projekte habe ich mich bisher immer gesträubt, ein professionelles Mastering machen zu lassen, da ich es in den meisten Fällen immer selbst versucht habe. Doch da ich mich natürlich auch verbessern möchte und darum bemüht bin, die Songs klanglich auf ein hohes Niveau zu bekommen, stelle ich mir die Frage, ob es sich lohnt, solche Dienste zu nutzen. Tja, was meint ihr?
Also, da würde ich ganz einfach das so machen. Ich würde mir eine Produktion auf CD hernehmen, die du gut findest oder die in deine Richtung geht von deiner Musik und die mit deinen Mixen und mit deinem Mastering vergleichen. Und wenn die irgendwie gleich gut sind und du eigentlich mit deinem Mastering zufrieden bist, brauchst du kein professionelles Mastering, weil dann bist du nämlich verdammt gut. Wenn genau. Du aber merkst...
Ja, stimmt.
Wenn du merkst, stimmt irgendwas nicht, das ist irgendwie schlecht, die Produktionen von deinen Gruppen, die du gut findest, sind 1000-mal besser, dann weißt du ja, was zu tun ist. Dann ist könnte A, noch der Mix nicht ganz gut sein oder und B, halt das Mastering einfach noch nicht. Das holt noch nicht das raus, was rauszuholen ist.
Tja. Maria, du wolltest noch was sagen.
Wollte ich. Also kann maximal nur noch ergänzen. Ich wollte nachfragen, ist mit Online-Mastering sowas wie iTunes gemeint oder ist es gemeint, dass du deine Sachen online an jemanden verschickst, der das dir dann wieder zurückschickt?
Genau, ja. Es gibt so Dienste, wie zum Beispiel der Friedemann Tischmeier bietet sowas ja auch an, der schon mal bei uns war.
Weil sowas kann durchaus sehr gut sein.
Ja, ich meine, muss man mal überlegen. Also es gibt verschiedene Dienste. Es gibt auch in Deutschland mehrere Studios, die das anbieten. Und ich glaube, das liegt zwischen 70 und 100 Euro. Pro Song, wenn ich mich nicht täusche. Und das kann sich schon rentieren. Ich meine, die Leute haben das Gehör, die Leute haben das Know-how und die Technik da vor Ort. Warum nicht? Ja. Ich meine, 70 Euro sind jetzt nicht so, ich meine, es ist viel Geld, aber es ist jetzt auch nicht so viel Geld, dass man auf Jahre hin unglücklich sein müsste, wenn es mal nicht klappt. Und meistens kann man die Dinge auch noch ablehnen, wenn man sagt, es funktioniert nicht.
Vor allen Dingen kannst du sagen, mach mir mal ein Pre-Master, also mach mir mal erstmal 30 Sekunden oder so irgendwie, zeig mir mal das, wie das es sich anhören wird und dann kannst du entscheiden, ja, stimmt, wow, das haut mich um und dann bestellst du es. Weil es gibt ja da im Internet, also ich meine, er hat ja nicht gesagt, wo, aber es gibt da verdammt viele Adressen mittlerweile. Auch bei Facebook werde ich im Moment gerade bei Freunden irgendwie, jeder macht gerade Online-Mastering, habe ich so das Gefühl. Und,
also machen im Sinne von anbieten?
Selber anbieten, ja. Also gibt es einige Produzenten, die jetzt Mastering anbieten.
Du machst aber kein Mastering, du machst Mixing.
Ich kann dir auch ein Mastering machen. Ich bin jetzt nicht speziell darauf spezialisiert, aber ich kann auch eine Produktion so laut machen und wenn sogar, sagen wir mal, ein analoges Mastering sein soll, kann ich auch ins Tonstudio gehen, also und kann da das Equipment benutzen, was dort ist. Also das wäre jetzt kein Problem, aber ist im Moment für mich zu zeitaufwendig und ich habe viel zu viel zu tun, um im Moment gerade Mastering zu machen.
Okay.
Aber es gibt im Moment ganz, ganz viele, ob die alle gut sind, deswegen finde ich, sollte man sich mal so eine Vorabversion von einer Minute irgendwie von dem Lied schicken lassen und wenn er dazu bereit ist und dann kann man ja, sag ich mal, immer entscheiden, bringt das Geld, was ich dort anlege, bringt mir das was oder nicht.
Allerdings auch da gilt natürlich wieder der Networking-Gedanke, einfach mal im Bekanntenkreis rumhören, wer hat schon mal bei wem was gemacht und dann kann man ja auch schon mal vom Vorab abklären, ob das eine Adresse ist, die sich lohnt.
Ja.
Also ich denke, beim Friedemann ist man einer guten Adresse.
Ja, beim Friedemann, ja. Ich meine jetzt nur, wenn
die Abbey Road Studios bieten das auch an.
Ach, die sollen auch ganz gut sein, habe ich mal gehört.
Das stimmt. Und ich muss überlegen, wir hatten mal Kontakt zu, ich glaube, online-mastering.de. Die hatten auch ganz gute Referenzen. Also das geht schon.
Es gibt auch in Köln jemanden, der sowas anbietet, der auch sehr viel Werbung immer macht für sein Tonstudio. Der kriegt da auch was Gutes raus. Also
ja, es kommt halt darauf an, wie auf welchem Level du selbst eben bist. Und am Ende des Tages, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein lokales Mastering-Studio wesentlich mehr... Ja, hallo, nochmal Carlos hier und zwar am Tag nach der Aufzeichnung, denn das Ende des gestrigen Podcasts ist leider irgendwie verschütt gegangen. Ich kann mir das auch nicht erklären, irgendwie hört die Aufzeichnung einfach nach 28 Minuten auf. Wahrscheinlich ist da was mit den Treibern schief gegangen. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken bei Matthias Müller und bei Maria Kimberley-Hühn, bei den beiden, die mit mir zusammen den gestrigen Pod selbst bei dem Wetter gemacht haben und auch in den letzten 7 Monaten mich begleitet haben. Natürlich auch bei allen anderen Moderatoren, die hier im Delamar-Pod dabei sind, bei Jens Geilig, bei Henry Kresse, bei Ann-Christine Gardi, den Delamar Guitar Podcast machen und dies richtig großartig machen. Für die Sommerpause habe ich noch eine kleine Ankündigung und zwar, das hier ist der letzte Pod von Delamar Podcast bis in den September rein. Die nächste Show des Delamar Podcast live, die nächste Live-Aufzeichnung und die nächste Show findet statt am 2. September. Das ist der erste Montag im September. Da kommen wir in alter Frische wieder. Wir kriegen das zeitlich einfach nicht hin. Jetzt über den Sommer hinweg etwas weiteres zu machen. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich drauf, wenn wir uns am 2. September wiederhören. Und die gute Nachricht ist, der Podcast, der Delamar Guitar Podcast, der geht weiter wie bisher. Das heißt, jeden Samstag auf Delamar FM zu finden oder jeweils sonntags nochmal die Ankündigung auf delamar.de. Vielen Dank fürs Einschalten, einen tollen Sommer und wir hören uns am 2. September. Mein Name ist Carlos Sansegundo und das hier war der Delamar Podcast. Bis dahin.
Delamar, Musify Your Life.